Direkt aus Europa, Nummer 314, Seite B.
Deutsche im Alltag. Alltagsdeutsch.
Ja, hier ist unser Schlafzimmer unter der Hohenzollernbrücke im Mittelgang. Vorteil dieser Platte ist, dass hier überdacht ist, kein Regen reinkommt, kein Schnee reinkommt. Es zieht zwar ein bisschen, aber so kalt ist es nicht. Und da werden wir morgens immer von der Polizei geweckt, weil wir hier normalerweise nicht schlafen dürfen. Aber wir tun es trotzdem, weil irgendwo müssen wir ja schlafen.
Ende Schlafzimmer, das ist ein etwa 2 Meter breiter und rund 10 Meter langer Vorsprung unter der Hohenzollernbrücke. Auf dem schmutzigen Stück Beton schlafen bis zu 15 Obdachlose. Tag und Nacht tost unter ihnen der Autoverkehr in den Rheinufertunnel. Und über ihren Köpfen rumpeln schon morgens um 4 die ersten Züge in Richtung Osten. Andy und seine Kollegen gehören zu den Menschen, die in Köln Platte machen.
Wenn Platte macht, heißt halt, du hast keine Wohnung, du bist obdachlos. OFW, ohne festen Wohnsitz, kommt auch ein Ausweis.
Platte machen heißt richtig, richtig auf der Straße leben.
Platte machen ist also keine Schallplatte machen oder CD, sondern das ist einfach krass auf dem Boden schlafen, auf dem nackten Boden. Das nennt man Platte machen.
Allein in Köln leben mehr als 350 Menschen auf der Straße. Sie schlafen unter Brücken, in Autowracks, Parkanlagen oder in den Steinsärgen des römisch-germanischen Museums auf der Domplatte. Und sie werden immer jünger. Andy gehört mit seinen 32 Jahren schon fast zum alten Eisen. Schon seit mehr als 10 Jahren lebt er auf der Platte. Für die Gesellschaft sind Andy und seine jungen und alten Leidensgenossen Penner. Doch sie selbst nennen sich Berber.
Ein Berber ist für mich ein Mensch, der sich auf der Straße sauber hält. Der Penner lässt sich gehen, der pisst sich in die Hose und was weiß ich nicht alle und macht sich nicht sauber. Und der Berber, der hält sich sauber und geht schnorren oder macht Belein und so.
Auch für Andy gehört Schnorren zum Alltag. Der beginnt morgens um 4, wenn die ersten Züge über die Hohenzollernbrücke rattern. 2 Stunden später erscheint die Polizei, kontrolliert die Personalien, verscheucht Andy und seine Kumpel. Dann beginnt der typische Tagesablauf eines Obdachlosen.
Morgens aufstehen, Aldi gehen, Flasche Sangria kaufen, erstmal meinen Flattermann wegkriegen, ja, und dann zusehen, dass ich Geld kriege. Also schnorren.
3 Liter Wein braucht Andy, um sich gut zu fühlen. Dazu Korn, Cognac und Bier. Der Alkohol hat Andys sozialen Abstieg begleitet. Ende der 80er Jahre kündigt der gelernte Bäcker seinen Arbeitsplatz, geht auf die Straße. Grund: Alkoholprobleme. Dann 1995 überfällt er mit einer Gaspistole und 3,8 Promille im Blut eine Pommesbude. Beute: einige 100 Mark. Andy geht ins Gefängnis, landet dann wieder auf der Platte. Und der Alkohol ist auch auf der Straße immer mit dabei.
Man versucht eigentlich tagsüber die Probleme, die man hat auf der Straße, mit dem Alkohol zu ertränken. Aber wir sind am nächsten Tag doppelt so groß.
Der Alkohol ist für die meisten Obdachlosen die Droge ihrer Wahl. Oft genug Auslöser ihrer Verelendung. Doch normalerweise ist es eine Summe von Faktoren, die die Menschen auf die Straße treiben. Neben dem Alkoholismus sind es oft familiäre Probleme, der Verlust des Arbeitsplatzes und natürlich der Verlust der Wohnung. Wer auf der Straße angekommen ist, der nutzt den Alkohol zur Bewältigung des Alltags.
Ich habe nur getrunken aus Frust, nur aus Kummer. Wenn ich Probleme hatte, konnte mit keinem darüber reden, habe ich angefangen zu trinken. Ich habe getrunken, um schlafen zu können draußen, weil ohne Alkohol packt man das nicht. So wie gesagt, damit du müde wirst. Und deshalb trinken auch viele Obdachlose.
Der Alkohol war auch für Günther Thielen Freund und Feind zugleich. Denn ohne Bier und Schnaps sind die kalten Winternächte auf der Platte nur schwer zu überstehen. Der 32-Jährige lebt inzwischen in einer Krankenwohnung und hofft auf den Absprung aus der Szene. Seine Lebensgeschichte beginnt scheinbar harmlos.
Meine Kindheit war also nicht so rosig. Stiefvater und gut verstanden. Mit 18 bin ich von zu Hause weg. Hatte damals eine schöne Wohnung, hab geheiratet. War gelernter Gärtner. Ja, lief auch alles ganz gut bis zu meinem 23. Lebensjahr. bis ich dann auf einmal einen guten Freund von mir getroffen habe, den habe ich aufgenommen. Und wie es so wollte, bin ich mal überrascht nach Hause gekommen und lag da mit der Frau im Bett. Was habe ich gemacht? Ja, also ich habe saufen angefangen, den Typ habe ich aus dem Fenster geschmissen, ja, Wohnung, alles verloren. Und so ging es bergab mit mir. Bin in den Knast deshalb gekommen, habe 2 Jahre dafür bekommen, ja, habe alles verloren. Frau, Wohnung, alles.
Das Opfer bricht sich beide Beine. Günther kommt für 2 Jahre ins Gefängnis. Im Knast kommt er überraschend gut zurecht. Hier hat er eine Arbeit, Essen, einen geregelten Tagesablauf. Doch nach der Entlassung gerät er unter die Räder, schläft auf der Domplatte, im Rheinpark, am Hauptbahnhof, trinkt immer mehr Alkohol, verliert seine Freunde. Mehrere Versuche, aus der Szene auszusteigen, scheitern.
Hallo, kannst du eine Gulasch dabei haben? Wolltest du eine Gulasch haben?
Mittagszeit beim Sozialdienst katholischer Männer am Kölner Hauptbahnhof. Auf dem Herd köcheln Rindergulasch und frische Kartoffeln. Hier bekommen Menschen wie Andy und Günther eine warme Mahlzeit, Getränke und, wenn sie möchten, auch Beratung und Unterstützung beim Ausstieg aus der Obdachlosigkeit.
Am Anfang steht so vertrauensbildende Maßnahmen, Beziehungsaufbau. Wenn man bedenkt, dass dieser Personenkreis auch draußen über lange Zeit immer wieder vertrieben wurde, viele sind suchtkrank, dann kann man sich vorstellen, dass das schon auch ein langer Weg ist, ehe man den Einzelnen dazu gebracht hat, sich wieder auf das Leben einzulassen, was wir als das normale Leben einstufen.
Johannes Schmitz, Leiter des Sozialdienstes katholischer Männer, weiß, es ist ein langer Weg, bis ein Obdachloser sich wieder auf das normale Leben einlässt.
Wer sich als Obdachloser auf Hilfsangebote einlässt, der findet in Köln inzwischen ein relativ großes Angebot. Neben den Kirchen bieten auch Privatinitiativen Unterstützung bei Behördengängen, Essmöglichkeiten, Schuldnerberatung und Hilfe beim Ausstieg aus der Obdachlosigkeit. Doch noch immer fehlt es an billigem Wohnraum. Die Wartelisten für Sozialwohnungen sind lang. Und die sogenannten Notschlafstellen, Gemeinschaftsunterkünfte, sind unbeliebt. Viele Obdachlose ziehen den teilweise heruntergekommenen Notschlafstellen die Platte vor. Doch das Leben auf der Straße bleibt nicht ohne Folgen für die Gesundheit. Aus scheinbar harmlosen Blessuren oder Infekten werden bei Obdachlosen schnell ernsthafte Erkrankungen. Sönke Behnsen vom Kölner Gesundheitsamt.
Wohnungslose erkranken prinzipiell, denke ich, an den gleichen Erkrankungen wie andere Menschen auch. Nur, dass die Situation in Wohnungslosigkeit zu leben oftmals dazu führt, dass solche Erkrankungen schwerwiegender verlaufen, schlechter ausheilen und öfter chronische Verläufe zeigen. Das sind zum Beispiel Lungenerkrankungen, Infektionen der Haut, Infektionen der Atemwege. Dann aber auch chirurgische Probleme, das heißt, dass Verletzungen schlechter ausheilen oder aber auch nur unzureichend versorgt werden.
Knapp die Hälfte aller Obdachlosen leidet unter chronischer Bronchitis. Auch Magengeschwüre sind weit verbreitet. Doch den meisten Obdachlosen fehlt das Verständnis für ihre Krankheit. Die Sorge um die Gesundheit verblasst hinter dem täglichen Kampf ums Überleben auf der Straße. Dazu kommen Scham und schlechte Erfahrungen mit niedergelassenen Ärzten. Ärztliche Hilfe wird oft erst im letzten Moment in Anspruch genommen. Auch Andy hat Erfahrungen mit Viren und Bakterien.
Man hat mich schon mit dem Krankenwagen abgeholt, mit Schleppe. Das ist eine Hautkrankheit, die Eiter hervorruft und die frisst sich in die Haut rein. Die Narben, die du an meinem Arm siehst, sind auch harmlos. Ich kann dir einen am Fuß zeigen. Und da war es bis ins Bein reingefressen. Und das ist nicht mehr lustig, weil wenn ich noch eine Woche gewartet hätte, hätten sie mir das Bein abgenommen.
Wer auf die Straße geht, der will seine Probleme erstmal weit hinter sich lassen.
Von meiner Sicht her ist einfach eine Flucht nach vorne, aus dem Problem raus, weg, Freiheit. Und wenn man dann draußen ist, weiß man keinen Weg zurück. Vor allem, wenn du lang genug auf der Straße warst, ist es schwierig, in 4 Wänden zu leben. Denn du hast dann wieder Verantwortung dafür, dass die Wohnung sauber ist, dass der Hausflur geputzt ist und. Das brauchst du draußen nicht. Das ist gar nicht so einfach. Der Ausstieg ist nicht so einfach.
Doch inzwischen hat Andy genug von der Platte. Er hofft auf einen Platz in einer Wohngruppe des Sozialdienstes katholischer Männer. Denn im tiefsten Innern träumen Andy und Günther, wie die meisten Obdachlosen, von einer ganz normalen bürgerlichen Existenz.
Mein größter Traum wäre eine Wohnung, schuldenfrei zu sein und Arbeit.
Ein neues Zuhause und wieder ein geregeltes Leben, das ist mein Traum, mehr will ich nicht. Ganz aus dem Trott raus, damit mir das nie wieder passiert, nie wieder, nie wieder.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und im Studio begrüßt Sie weiterhin Friedbert Meurer. Einen schönen guten Morgen. 57, 10 vor 8. In Deutschland, vor allen Dingen in den alten Bundesländern, gibt es zu wenig Kinderbetreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren. Deswegen sind auch ziemlich viele dafür, das Angebot an Kitas und Krippen hier auszubauen. Trotzdem wird erbittert darüber gestritten, ob das denn auch gut sei, wenn Eltern ihre kleinen Kinder mit 1 oder 2 schon in einer Einrichtung geben. Fakt ist, einige leben das traditionelle Modell, wonach die Frau über Jahre zu Hause bleibt. Andere wollen es aber eben anders machen. Vor allen Dingen gut ausgebildete Frauen sehen nicht ein, 3 Jahre oder 6 Jahre lang zu Hause zu bleiben. Alexandra Gerlach in Dresden stellt für uns einmal beide Lebensmodelle einander gegenüber.
Hätt'n klein ging allein in die weite Welt hinein.
Wie die Orgelpfeifen sitzen Leonard 8, Nicolas 6 und Theo 4 auf einer kleinen Bank in ihrem Wohnzimmer und überlegen, wie sie es finden, dass ihre Mutter arbeitet. Der Älteste findet es gut.
Ja, weil das da Geld verdient für uns.
Und gut?
Das stimmt gar nicht. Du bäckerst doch, aber wenn sie doch erfahren.
Die Mutter schmunzelt. Sie kennt diese Diskussion bei ihren 3 Söhnen bestens.
Ja, ich bin Ulrike, die Mutter der Familie und bin Betriebswirtin, arbeite als Unternehmensberaterin, insbesondere für Flughäfen im kommerziellen Bereich und betreibe das jetzt seit 3 Jahren selbstständig und war davor an den sächsischen Flughäfen hier 8 Jahre beschäftigt, als kaufmännische Leiterin und Leiterin Unternehmensentwicklung.
Nach der Geburt ihrer Kinder hat die inzwischen 39-Jährige jeweils nur kurz pausiert, um den Anschluss im Beruf nicht zu verlieren. Möglich war dies nur, weil in der Familie beide Elternteile Geld verdienen und eine Tagesmutter oder besser gesagt Ersatzgroßmutter engagiert werden konnte.
Nachdem Lenny, unser Ältester, geboren war, habe ich erst mal ein halbes Jahr Pause gemacht. Das war auch sehr schön, richtig Babypause mit Kinderwagen schieben und allem drum und dran. Und habe dann angefangen, 30 Stunden zu arbeiten erstmal. Nicht mehr in meiner alten Position als kaufmännische Leiterin. Das ging nicht. Da war Vollzeit und ein bisschen mehr gefragt.
Mit 18 Monaten sollte der Erstgeborene dann in eine Krippe gehen. Doch die Dinge gestalteten sich nicht so einfach wie gedacht.
Da war aber doch noch ein recht kleiner, schüchterner Kerl, der sehr viel geweint hat und vor allen Dingen auch abends im Schlaf oder nachts dann so. Da haben wir noch mal ein halbes Jahr gewartet, haben noch unsere alte Lösung ein bisschen fortgeführt.
Lennys Brüder taten sich leichter. Sie kamen gleichfalls mit rund 1,5 Jahren in die Krippe. Problemlos, wie die Mutter versichert.
Also die Kinder sind wirklich gerne gegangen. Sie sind auch gerne bei ihrer Kinderfrau, die nach wie vor auch noch, Zeitbrücken hier bei uns schlägt, die auch abends mal einspringt oder wenn ich über Nacht nicht da bin, dann sowohl morgens als auch abends dann hier die Kinder übernimmt. Also das würde ich auf jeden Fall wieder so machen.
Dabei ist sich die aus Westdeutschland stammende dreifache Mutter bewusst, dass sie mit ihrer Familie besonders gute Voraussetzungen hat. Sie hat die Wahl, wie sie ihre Kinder betreuen lassen will, hätte sich aber auch in jedem Fall immer für eine Krippe und Kita entschieden. Die aktuelle politische Diskussion um den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze in Deutschland verfolgt sie daher mit Wohlwollen.
Die Eltern haben eigentlich nur dann eine echte Wahlmöglichkeit, wenn sie auch die Möglichkeit haben, ihre Kinder schon früher in gute, von ihnen selbst ausgesuchte Kindereinrichtungen zu geben. Das heißt ja nicht, dass jeder das tun muss, sondern es ist ja eine freiwillige Sache. Es ist aber eine Option, die einfach notwendig ist, um überhaupt arbeiten zu können.
Sachsen ist gegenwärtig recht gut aufgestellt, wenn es um Krippen- und Kindergartenplätze geht. 27.500 Kinder unter 3 Jahren werden gegenwärtig im Freistaat in solchen Einrichtungen betreut. Das entspricht einer Quote von rund 42% in dieser Altersklasse. Damit liegt der Freistaat deutlich über dem von Bundesfamilienministerin von der Leyen angepeilten Ziel. Bis zum Jahr 2013 möchte sie für 35% aller Kinder unter 3 Jahren Betreuungsangebote bei Tagesmüttern oder in den Kindertagesstätten schaffen. Ein ehrgeiziger Plan, der spaltend in ihrer Partei, der CDU, wirkt. Gestritten wird nun heftig über das Familienbild, das dahinter steht. Soll nun jede Mutter so schnell wie irgend möglich wieder in den Job zurückkehren? Die 35-jährige gebürtige Sächsin Anke Richter, Mutter eines knapp 2-jährigen Sohnes namens Willi, verfolgt die Diskussion mit zwiespältigen Gefühlen.
Naja, ich kann beide Seiten eigentlich verstehen, dass ich die,
den Vorschlag also von der Frau Ursula von der Leyen gut finde, mehr Kinderkrippenplätze in dem Sinne zu schaffen. Aber ich gehe jetzt von meinem Standpunkt aus, dass ich einfach ein konservativer Typ bin, der dann sage, okay, wer eben die Möglichkeit hat, sein Kind länger als ein Jahr betreuen zu können, zu Hause bleiben zu können, der sollte das auch nutzen, denn ein Kind gehört einfach in den jungen Jahren an die Seite der Mutter.
Anke Richter ist gelernte Sekretärin. Vor knapp 4 Jahren verlor sie ihren Job. Aufgrund von Rationalisierungsmaßnahmen in der Lokalzeitung, bei der sie arbeitete. Inzwischen ist sie Hartz-IV-Empfängerin und leidet unter diesem Status. Sie sei gut ausgebildet und einsatzbereit, doch ihre Versuche, wieder in Arbeit zu kommen, fruchteten lange Zeit nicht. Als endlich eine Offerte kam, war Willi unterwegs und es wurde wieder nichts. Damals, also weit vor Willis Geburt, sah die Zukunft des jungen Ehepaares Richter noch rosig aus. Der gelernte Bankkaufmann und studierte Betriebswirt Thoralf Richter arbeitete bei einer Bank im Westen und war in einem anspruchsvollen Sektor eingesetzt. Die Zukunft stand ihm offen, bis eine genetisch veranlagte rheumatische Erkrankung ausbrach und das Arbeitsleben schwer beeinträchtigte. Da die Krankheit in Schüben auftritt, sah sich die junge Familie gezwungen, eine neue Aufgabe für den Vater zu finden. Doch inzwischen hat auch er seit mehr als einem Jahr keinen Job mehr und ist zu 30% schwerbehindert. Die aktuelle Diskussion um die Form der Kinderbetreuung beobachtet der 38-jährige Vater Thoralf kritisch.
Weil diese Diskussion in Deutschland meiner Meinung nach nie emotionsfrei geführt wird. Es wird immer sofort bewertet und verglichen und mit früher und alt und alte DDR und neue Bundesrepublik oder alte Bundesrepublik und DDR früher.
Das ist auch die Sorge des sächsischen Kultusministers und Christdemokraten Steffen Flath. Dessen Frau hatte zu DDR-Zeiten auch die Arbeit ruhen lassen, um die eigenen Kinder entgegen der allgemeinen Doktrin selber aufzuziehen. Das war nicht gerne gesehen in der DDR und hatte häufig Benachteiligungen zur Folge. Der Staat dürfe daher keineswegs Partei nur für eine Seite ergreifen, warnt Flath angesichts der aktuellen Diskussion und hält es überhaupt für eine Illusion, dass ein Staat mit einem besseren Krippenangebot die Geburtenrate nachhaltig ankurbeln kann. Sein Argument, während es im Westen der Republik eine Geburtenrate von 1,4 Kindern pro Frau gäbe, liege diese im Osten trotz der üppigeren Betreuungsangebote nur bei 1,2 Kindern. Wunder seien also nicht zu erwarten.
Der Streit um die Kinderbetreuung, das war eine Reportage aus Dresden von Alexandra Gerlach. Es ist 7.57 Uhr, 7:57, 8 hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Guten Morgen. Schon im Vorfeld hatten viele Kritiker von guten Chancen gesprochen, aber ein Riesenerfolg für das deutsche Kino ist es dennoch. Der Streifen »Das Leben der Anderen« von Florian Henkel von Donnersmarck hat in der Nacht in Los Angeles den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film gewonnen. Das Drama, das sich mit Alltag und Folgen der Bespitzelungen durch die Stasi befasst, setzte sich gegen starke Konkurrenz durch. Kerstin Zilm über die Höhepunkte der Oscarnacht.
Florian Henkel von Donnersmarcks Stasi-Drama »Das Leben der Anderen« hat einen Oscar gewonnen. Der deutsche Regisseur bekam für seinen ersten Spielfilm den begehrtesten Preis der Filmindustrie in der Kategorie »Bester ausländischer Film«. Nach einem Luftsprung bedankte sich von Donnersmarck bei der Akademie.
I thank you Academy members from the bottom of my heart for this honor. And I thank Michael and Tom from Sony Class.
Danke auch an meine Produzenten, Schauspieler, die ganze Crew, Deutschland und Bayern, Arnold Schwarzenegger dafür, dass er mir beibrachte, die Worte »Ich kann nicht« aus meinem Wortschatz zu streichen und meiner Frau Christiane.
Der Bericht über die Oscarnacht von Kerstin Zilm. Schauen wir nur noch einmal genauer auf den deutschen Film »Das Leben der Anderen«, der ja gerade ausgezeichnet wurde. Die Auszeichnung ist umso beachtlicher, weil sich das Werk mit einer sehr düsteren und einer spezifisch deutschen Vergangenheit auseinandersetzt, nämlich mit den Bespitzelungen der Staatssicherheit in der früheren DDR. Am Telefon ist nun Wolfgang Thierse, SPD-Vizepräsident des Deutschen Bundestages. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie kennen den Film. Hat er Ihnen gefallen und hätten Sie eine solche Auszeichnung in solch einem internationalen Feld für möglich gehalten?
Also ich bin schon überrascht und es ist ja auch eine Frage.
freundliche Überraschung, dass ein Film mit einer schwierigen Thematik diese Auszeichnung bekommt. Der Film hat mir gefallen, weil er durchaus auf Hollywood-gemäße Weise spannend, personalisiert an prominenten Schicksalen eine trübe, eine finstere Geschichte erzählt und damit ja doch eine Menge Leute erreicht, die Dokumentationen, wissenschaftliche Untersuchungen und die quälende Auseinandersetzung mit dieser Stasi-Vergangenheit eben bisher nicht erreicht hat, die gesagt haben, das hat nichts mit uns zu tun, das ist da fern im Osten. Ich glaube, der Film war so emotional, dass er viele, viele erreicht hat und ihnen das Problem näher gebracht hat, um das es ging.
Wie authentisch haben Sie denn die Stimmung miterlebt in diesem Film, als Sie ihn sahen? War das tatsächlich die Atmosphäre, die rund um die Stasi in der DDR herrschte?
Also es war authentisch und zugleich nicht, denn der Film hat es natürlich viel spannender gemacht, er hat das verdichtet. Man muss ja wissen, die Stasi war Alltag, man hat in der DDR gelebt, in dieser einfachen Lebensregel, wenn so und so viele Menschen mit zusammen sind, ist mindestens einer ein Spitzel und entsprechend musste man sich verhalten, aber das war grau, das war alltäglich, das war eine leise, nicht sehr laute Angst, aber es war eben eine gegenwärtige Angst. Sowas ist gewiss in einem Film, der dann auch noch wirksam sein soll, der Emotionen wecken soll, schwer zu erzählen. Und wenn ich noch einen Einwand formulieren darf, ich habe, während ich den Film sah, immer gedacht, eigentlich müsste jetzt noch ein zweiter Film kommen, der diesen Alltag erzählt. Die vielen kleinen Leute, die ihre Haut zum Markte getragen haben, die sich geweigert haben zu spitzeln, die Nein gesagt haben, die ihre Konsequenz getragen haben. Dieser Film ist auf der Ebene der Prominenz angesiedelt. Macht sich halt besser. Man erreicht da auch besser Hollywood, wie man sieht.
Blicken wir auf den Wert dieser Auszeichnung. Zeigt das Ihrer Ansicht nach einfach ein gut gespieltes Werk oder auch ein wachsendes internationales Interesse am Alltag in dem Unterdrückungsstaat DDR?
Also zunächst das Erste und vor allem das Erste, ein gut gemachtes, ein gut gespieltes Filmwerk. Das Zweite mag sein, ich glaube, dass der Film ja in Deutschland auch erfolgreich war und bei vielen Westdeutschen, die bisher keinen sonderlichen Anlass hatten, sich mit dieser Stasi-Geschichte zu befassen, ein bestimmtes Maß emotionaler Betroffenheit erzeugt hat. Und in den USA, möglicherweise werden amerikanische Zuschauer sich daran erinnern, dass ja im Zuge der Terrorismusbekämpfung der Staat auch immer mehr ins private Leben von Menschen eingreift. Also, dass es da plötzlich Aktualisierungen gibt, Bezugnahmen gibt, die vielleicht vom Stoff her oder vom Regisseur her gar nicht so gedacht waren.
Das heißt, da ist möglicherweise auch eine Übertragbarkeit, dass dieses spezifische DDR-Thema, das es ja nun eindeutig in dem Film auch ist, doch auch etwas ausstrahlt, das Allgemeingültigkeit hat.
Also Wirkungen von Kunstwerken sind immer wohl so, dass Zuschauer sozusagen das übertragen auf eigene Lebenserfahrungen, auf eigene Lebensgeschichte. Nicht anders geht es. Wenn es nur etwas Fernes wäre, ein geschichtliches Dokument, dann würde die emotionale Wirkung überhaupt nicht so hoch sein. Vielleicht ist es die Leistung dieses Films, dass er genau in dieser spannend erzählten Geschichte die Betroffenheit erzeugt, in dieser Hauptfigur, dass einer da Stasi-Spitzel ist und indem er andere Menschen beobachtet, plötzlich begreift, wie entmenscht er handelt, in welchem entmenschten System er lebt, dass das etwas von Betroffenheit und Übertragbarkeit erzeugt, auch in andere Lebensverhältnisse.
Herr Thierse, wir erleben gerade, dass manche frühere Stasi-Täter sich gerade derzeit um die Relativierung ihrer Taten bemühen. Man kann natürlich keinen direkten Zusammenhang aufmachen, aber ist irgendwo dieser Oscar auch eine späte Würdigung der Stasi-Opfer?
Ich hoffe, dass es manche so verstehen. Natürlich kann ein Film nicht das leisten, was eine gesellschaftliche Atmosphäre, was ideelle, moralische, vielleicht auch materielle Anerkennung leisten müssen. Aber dass diese Geschichte, die ja, weil sie so unangenehm ist, auch eher gerne versteckt wird, dass sie so öffentlich wird, das, glaube ich, mag bei vielen Opfern schon ein leises Gefühl der Genugtuung erzeugen. Ich will das nicht überbewerten, aber ein bisschen, denke ich, mir passiert das schon.
Wolfgang Thierse, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, er gehört der SPD an. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Auf Wiederhören.
7:58 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. In der Großen Koalition herrscht Uneinigkeit über die Finanzierung einer besseren Kinderbetreuung. US-Außenministerin Rice hat Teheran erneut direkte Gespräche über eine Lösung im Atomstreit angeboten. Der Film »Das Leben der Anderen« von Regisseur Florian Henkel von Donnersmarck ist mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Die Meldungen im Einzelnen. Der saarländische Ministerpräsident Müller hält die Vorstellungen der SPD über die Finanzierung eines Ausbaus der Kinderbetreuung für falsch. Müller betonte, eine Mehrheit in den Unionsparteien sei für den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kleinkinder und für die Wahlfreiheit. Wer dies verwirkliche, handele im Interesse der Familien und der Kinder und degradiere keineswegs. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Lehmann, distanzierte sich ebenfalls von den Äußerungen des Augsburger Bischofs Mixer. Er begrüße die Offensive für mehr Krippenplätze, sagte Lehmann ebenfalls im Deutschlandfunk. Es dürfe jedoch im Interesse echter Wahlfreiheit zugunsten der Krippen keine andere Unterstützung der Familien gekürzt werden. Mixer selbst hatte gestern Abend im ARD-Fernsehen seine Kritik am Ausbau der Kinderbetreuung noch einmal bekräftigt. Die nächsten Nachrichten um 8.30 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 313. Früher waren in Großbritannien so viele zu dick wie in Deutschland, aber inzwischen ist der Anteil derer, die zu dick sind, dort höher als in irgendeinem anderen westeuropäischen Land. Am schlimmsten ist es bei den Kindern, und zwar besonders bei den Mädchen. Viele Kinder sind so dick, dass man befürchten muss, sie werden nicht nur eher sterben als ihre Eltern, also nicht so lange leben wie ihre Eltern, sondern früher sterben als ihre Eltern, also schon sterben, wenn ihre Eltern noch leben. Britische Ärzte haben festgestellt, dass 25% aller Kinder Übergewicht haben und dass jedes 7. Kind so dick ist, dass man unbedingt etwas dagegen tun muss. Daraufhin wurde letztes Jahr eine Ministerin für Fitness ernannt. So ein Ministerium hatte es noch nie gegeben. Die Ministerin hat auch schon einiges erreicht, vor allem zweierlei: anderes Schulessen und ein Werbeverbot für Süßigkeiten und anderes, was dick macht, im Fernsehen. Auf dem Speiseplan für das Schulessen darf nichts mehr stehen, wovon man dick wird. Zu jedem Mittagessen gehört nun auch frisches Gemüse und Obst. In Öl frittiertes gibt es nur noch ausnahmsweise mal und auf den Tischen stehen keine Salzstreuer mehr. Aber vielen Kindern gefällt das gar nicht. Gedünsteten Fisch mit Kartoffelpüree und Bohnen und den Salat, den es dazu gibt, findet ein Mädchen sogar schrecklich. Ihr schmeckt das zu langweilig und dem Jungen neben ihr schmeckt das auch nicht. Er will essen, woran er gewöhnt ist, zum Beispiel Fritten und in Öl frittierten Fisch. Weil gesundes Essen vielen Kindern nicht schmeckt, wollen manche Mütter ihren Kindern eine Freude machen, indem sie ihnen etwas anderes zu essen besorgen. Das tun sie aber nicht nur für ihre eigenen Kinder. Sie kommen morgens zur Schule, wenn die Kinder zur Schule kommen, nehmen Bestellungen für Essen von einer Imbissbude auf, zum Beispiel für Pommes frites, Bratwurst oder gebratenen Fisch, und bringen dieses Essen den Kindern dann in der Mittagspause. Weil sie nicht aufs Schulgelände dürfen, geben sie es ihnen durch den Zaun hindurch, der das Schulgelände umgibt. Die Schulbehörde will, dass das Gericht ihnen das verbietet, aber bis zu einer Gerichtsentscheidung wird wohl noch viel Zeit vergehen. Auch an den Automaten sollen die Kinder in der Schule jetzt keine Süßigkeiten und keine zuckerhaltigen Getränke mehr bekommen, denn wegen ihres Übergewichts erkranken auch immer mehr Kinder schon an Diabetes. Früher kam die Zuckerkrankheit nur bei älteren Leuten vor, aber nicht schon bei Kindern. Im Privatfernsehen gab es viel Werbung für Süßigkeiten und Lebensmittel, die zu viel Fett, Zucker oder Salz enthalten. Solche Reklame ist seit dem 1. Februar 2007 in allen Kinderprogrammen und in anderen Programmen im Zusammenhang mit Sendungen, bei denen mehr als 20% der Zuschauer noch minderjährig sind, verboten. Dagegen protestieren die großen Nahrungsmittelkonzerne und die Privatsender, denen die Einnahmen aus solcher Fernsehwerbung nun fehlen. Aber das britische Gesundheitsministerium bleibt bei diesem Verbot und lässt an seiner Entscheidung nicht rütteln. Für gesünderes Schulessen gibt der Staat mehr als 100 Millionen Euro im Jahr aus. Und ein bekannter Koch gibt Anregungen, wie man solches Essen kocht, sodass es nicht nur gesund ist, sondern auch gut schmeckt. Im Fernsehen wirbt die Regierung dafür, auf der Verpackung der Lebensmittel mit grünen, gelben und roten Punkten anzugeben, ob der Zucker-, Fett- und Salzanteil relativ niedrig, ein bisschen hoch oder sehr hoch ist. Diese Kennzeichnung hat die zweitgrößte britische Handelskette schon in allen Filialen für viele der dort verkauften Lebensmittel eingeführt und andere folgen auch schon dieser Empfehlung der Behörde für Lebensmittelaufsicht. Dass so eine Etikettierung gesetzlich vorgeschrieben wird, ist deshalb vorläufig nicht zu erwarten. Viele Kunden, die kalorienarmes Essen bevorzugen, finden es gut, dass sie gleich sehen, wie gesund ein Produkt wirklich ist. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 313. Danke.